Ich habe hier übrigens bewusst nicht übersetzt, und er wird wenden das Herz der Väter zu den Söhnen. Im Hebräischen ist kein bestimmter Artikel. Einfach, er wird wenden das Herz von Vätern zu Söhnen, von Söhnen zu Vätern. Es ist ja nicht ganz Israel umgekehrt, aber es sind viele umgekehrt und haben sich bereitet auf das Kommen des Erlösers, damit sie einmal am Tag des Herrn verschont werden könnten. Und wir sehen, eine ganz wichtige Auswirkung der Umkehr zum Herrn ist, dass solche Beziehungen in der Familie wieder gesunden können. Zwischen Vätern und Söhnen und Söhnen und Vätern. Aber interessant ist auch die Reihenfolge, dass es nicht heißt, zuerst das Herz der Söhne zu den Vätern. Das zeigt die Verantwortung der Elterngeneration, auch wenn es schwierig ist, einen ersten Schritt zu machen. Und dann ist es dann auch für die Kinder einfacher, den Schritt zurückzumachen. In Markus 9 spricht der Herr Jesus über diese Stelle und er sagt, Elia soll kommen und er soll alle Dinge wiederherstellen. Und man fragt sich aber, wenn man Malachi liest, da steht doch nichts, er wird alle Dinge wiederherstellen. Es steht einfach das Herz von Vätern zu Söhnen und umgekehrt. Aber wenn diese Dinge gesunden und auch in der Gemeinde die fehlende Kommunikation zwischen den Generationen, dann ist das eigentlich die Wiederherstellung aller Dinge. Alles andere kommt dann auch, kann man sagen. Und interessant, in Markus 9 geht es genau um den Fall von einem besessenen Jungen, der nicht sprechen konnte. Und der Herr heilt ihn. Und in dem Zusammenhang spricht er von Elia, der kommen sollte, um alle Dinge zu wiederherstellen. Was hat der Satan dort gemacht? Er hat es verunmöglicht, dass der Junge mit seinem Vater je sprechen konnte. Das war ein satanisches Werk, die Kommunikation vollkommen zerstört. Und die Jünger konnten auch nicht helfen und dann ist der Herr gekommen und hat wieder begonnen zu sprechen. Ja, und das war das Werk von Johannes dem Täufer und es ist ein Werk, das auch wir eben tun sollen, dass das geschieht, diese Versöhnung und Wiederherstellung zwischen den Generationen. Ja, wir wollen noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir für dieses wunderbare Buch Malachi am Schluss des Alten Testaments und wir dürfen sehen, dass dieses Buch so aktuell ist, auch für unsere Zeit. Du siehst, wir haben es nicht einfach. Und wir sind so herausgefordert und wir sehen auch, dass wir in uns selber gar nicht die Kraft haben. Aber das ist es ja, was wir wollen. Wir wollen aus deiner Gnade heraus leben. Und so hilf du uns allen, dass wir auch diese Belehrungen aus diesem Buch, dass wir sie mit dem Herzen aufnehmen können, dass wir sie auch umsetzen können und dass wir so zum Segen wirken können, wie das auch in diesem Buch beschrieben wird. Wir danken dir dafür. Amen. Ja, und dann schließt eben das Kapitel wieder poetisch ab. Doch ich bin ein großer König, der Ewige der Heerscharen, und mein Name ist ehrfurchtgebietend unter den Nationen. Aber wir sehen, wenn Gott hier über wahre Anbetung spricht, so geht es immer darum, dass sein Name ehrfurchtgebietend ist. Und es ist nicht die Vorstellung, die heute so stark verbreitet wird, einfach sich selber gefühlsmäßig aufpushen und sogar mit unwürdiger Sprache Gott anreden, sondern es ist wirklich, dass man ein tiefes Bewusstsein hat der Herrlichkeit Gottes. Ja, und jetzt gehen wir zu Punkt 2, Verurteilung der Priester, Kapitel 2, 1 bis 9. Man sieht, es ist immer noch Prosa, Vers 1, und erst ab Vers 3 wird es wieder poetisch. Und nun, an euch ergeht dieses Gebot, ihr Priester. Wenn ihr nicht hört, wenn ihr es nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen Ehre zu geben, spricht der Ewige der Heerscharen, so werde ich den Fluch unter euch senden. Ich werde eure Segnungen verfluchen. Ja, ich habe ihn, das heißt den Segen, zusammengefasst, auch verflucht, denn ihr nehmt es nicht zu Herzen. Siehe, ich schelte euch die Saat und streue Mist auf euer Angesicht, den Mist eurer Feste. Und man wird euch zu ihm, das heißt zu Mist, hintragen. Und ihr werdet erkennen, dass ich zu euch gesandt habe, dieses Gebot, damit mein Bund sei mit Levi. So heißt es. Damit es, also das Gebot, sei mein Bund mit Levi. So. Ich wiederhole nochmals. Vers 4. Und ihr werdet erkennen, dass ich zu euch gesandt habe, dieses Gebot, damit es sei mein Bund mit Levi, spricht der Ewige der Heerscharen. Mein Bund mit ihm war das Leben und der Friede. Und ich gab sie ihm zur Ehrfurcht. Und er hatte Ehrfurcht vor mir und vor meinem Namen zitterte er. Weisung der Wahrheit war in seinem Mund und Unrecht wurde nicht gefunden auf seinen Lippen. In Frieden und in Rechtschaffenheit wandelte er mit mir und viele brachte er zurück von ihrer Missetat. Denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren und Weisung sucht man aus seinem Mund, denn der Bote des Ewigen der Heerscharen ist er. Ihr aber seid abgewichen von dem Weg. Ihr habt viele zu Fall gebracht durch eure Weisung. Ihr habt gebrochen den Bund mit Levi, spricht der Ewige der Heerscharen. Und so habe auch ich euch zu Verachteten gemacht, ja zu Niedrigen dem ganzen Volk, dementsprechend wie ihr nicht bewahrt meine Wege und die Person anseht beim Gesetz. Jetzt wird der Stamm Levi, aus dem ja Gott die Priester erwählt hat, besonders angesprochen. Im folgenden Teil ging es ja um das Volk als Ganzes, das unwürdige Opfer brachte. Aber da spielen gerade die Priester eine besondere Rolle, die zu diesem Abfall geführt hat. Und Gott zeigt, dass sie auch keine Ehrfurcht haben. Obwohl sie eine besondere Aufgabe hatten, um das Volk Ehrfurcht zu lehren. Ich muss ganz kurz erklären, wenn es hier geht um den Bund mit Levi, Vers 4. Gott hat ja am Sinai, 2. Mose 19, einen Bund geschlossen mit dem ganzen Volk Israel. Und eigentlich hatte Gott vor, dass immer der Erstgeborene aus jeder Familie dann Priester sein sollte. Und das hängt zusammen auch mit dem Passa in Ägypten, wo Gott eben die Erstgeborenen in Ägypten geschlagen hatte. Aber die Erstgeborenen von Israel hatte er verschont, nicht weil sie so gut waren, sondern einfach auf der Grundlage des Blutes des Lammes. Und so hatten diese Erstgeborenen als Vertreter des ganzen Volkes eine Aufgabe im Blick auf den Priesterdienst. Gott wollte aus einem Volk ein Volk machen, von ein Königtum von Priestern. Wir schlagen auf 2. Mose 19. Da sagt Gott, Vers 6, denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Und dann etwas, was oft überlesen wird, in Kapitel 24, Vers 4, und Mose schrieb alle Worte des Herrn nieder. Und er machte sich des Morgens früh auf und baute einen Altar unten am Berge und 12 Denksteine nach den 12 Stämmen Israels. Und er sandte Jünglinge der Kinder Israel hin und sie opferten Brandopfer und schlachteten Friedensopfer von Pharaon dem Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und so weiter. Was sind das für Jünglinge, die da opfern? Aus ganz Israel. Damit sind gemeint diese Erstgeborenen, die den Auftrag haben sollten, Priester zu sein. Aber dann hat ja Mose auf dem Berg die Tafeln mit den 10 Geboten die Tafeln des Gesetzes bekommen. Und das Volk unten hat sich abgewandt vom wahren Gott. Und sie haben das goldene Kalb gemacht und sich schwer versündigt. Schon gegen die ersten 2 Gebote, die sie ja zuvor, im Kapitel 20, bereits mündlich aus Gottes Mund gehört hatten. Man hörte am Sinai die Stimme Gottes akustisch, wie er die 10 Gebote vorsagte. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das 2. Gebot, kein Bildnis machen, um es zu verehren. Und sie haben, bevor sie dann schriftlich diese Gebote noch bekommen haben, haben sie bereits das Gebot im Grundsatz total gebrochen. Und dann kam Mose herab. Er war erschüttert. Er zerschlug die Tafeln. Und Gott sagte, ich will dieses Volk vernichten. Und dann muss man lesen in 2. Mose 32 und 33, wie der Stamm Levi sich auf die Seite des Herrn gestellt hat. Der Stamm Levi hat sich von diesem Götzendienst distanziert. Und darum hat Gott diesen Stamm dann erwählt, dass sie anstelle der Erstgeborenen Priesterdienst tun sollten. Wegen ihrer Treue. Und an diese Treue wird eben erinnert, wenn hier gesagt wird, Vers 5, mein Bund mit ihm war das Leben und der Friede, und ich gab sie ihm zur Ehrfurcht, und er hatte Ehrfurcht vor mir. Und vor meinem Namen zitterte er, das ist betont im Hebräischen, er, im Gegensatz zu den anderen. Weisung der Wahrheit war in seinem Mund, und Unrecht wurde nicht gefunden auf seinen Lippen. In Frieden und in Rechtschaffenheit wandelte er mit mir, und viele brachte er zurück von ihrer Missetat. Und so hat Gott diesen Stamm speziell erwählt und erinnert eben an diese Treue des Stammes Levi ganz am Anfang, während das ganze Volk abgewichen war. Und jetzt muss Gott diesen Priestern sagen, und jetzt seid ihr auch abgewichen. Ihr, die eigentlich Nachkommen seid von diesen treuen Kindern Levis, die damals so auf meiner Seite gestanden sind, während alle weggekommen sind. Ja, jetzt machen wir hier Pause, eine halbe Stunde. Ja, wir sind vor der Pause stehen geblieben bei dem Bund mit Levi, bei der Treue Levis, damals in Verbindung mit dem goldenen Kalb. Und wie Gott dann diesen Stamm eben zum Priesterstamm eingesetzt hatte. Und darum mussten dann von da an immer die Erstgeborenen ausgelöst werden. Das heißt, die Eltern mussten immer eine bestimmte Summe dem Stamm Levi, den Priestern, bezahlen, wenn ein erstgeborenes Kind auf die Welt kam. Das war quasi das Geld, das bedeutete, eigentlich müsste der erstgeborene Priesterdienst tun, aber das übernehmen jetzt die Söhne Levis. Und in dem Zusammenhang ist auch zu sehen, in Lukas 2, wo die Eltern, Maria und Josef, zum Tempel gingen und den Herrn Jesus als den Erstgeborenen Marias darstellten im Tempel. Er war eben nicht aus dem Stamm Levi und darum mussten sie das Geld für den Stamm Levi bezahlen. Ja, und so ist dieser Stamm vorbildlich. Übrigens, Levi heißt Anhänglichkeit. Also drückt aus, wie dieser Stamm sich dem Herrn in Treue angeschlossen hatte, während alle anderen abgefallen waren. Und in dem Lied, in dem Segenslied in 5. Mose 33, da werden alle Stämme beschrieben, und Mose sagt von Levi, 5. Mose 33, Vers 8, und von Levi sprach er, da wird etwas gesagt, das jetzt nicht das Thema ist, und ich möchte aber hinweisen auf Vers 9, der von seinem Vater und von seiner Mutter sprach, ich sehe ihn nicht, und der seine Brüder nicht kannte und von seinen Söhnen nichts wusste, denn sie haben dein Wort beobachtet und deinen Bund bewahrten sie. Sie werden Jakob lehren deine Rechte und Israel dein Gesetz. Sie werden und so weiter. Was heißt das? Vater und Mutter kenne ich nicht. Meine Brüder weiß nichts davon. Das heißt, dieser Stamm hatte sich ausgezeichnet durch Unparteilichkeit. Das war nicht ein Vorteil, wenn die Eltern etwas Schlimmes gemacht haben oder wenn die Brüder etwas Schlimmes gemacht haben. Ich schaue nicht auf die verwandtschaftliche Beziehung, es geht einfach um Recht und Wahrheit. Das wird hier so vorgestellt bei Levi. Und wir können daran denken, was der Apostel Paulus Timotheus sagt, im Blick auf Älteste, die sündigen, in 1. Timotheus 5. Da sagt er wörtlich Folgendes. 5, Vers 21, es geht um die Ältesten, schon ab Vers 17. Und dann in Vers 21 sagt er, ich lese doch schon ab Vers 19, wegen des Zusammenhangs, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen, die der Sündigen überführe vor allen, damit auch die übrigen Furcht haben. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beobachtest, indem du nichts nach Gunst tust. Also nicht bei denen, die einem sowieso nicht so ganz passen, dort ist man hart. Und denen, die so gut befreundet sind oder die gehören zur Familie, dort ist man ganz weich. Dass du diese Dinge ohne Vorurteil beobachtest, indem du nichts nach Gunst tust. Und das wird so bei Levi vorbildlich hingestellt. Aber auch dieser Stamm war verkommen. Er hatte die Aufgabe, eben Weisung der Wahrheit weiterzugeben. Malachi 2, Vers 6. Und da wird so schön gesagt, am Schluss von Vers 6, und viele brachte er zurück von ihrer Missetat. Ich habe hier in der Fußnote verwiesen auf Jakobus 5, und zwar sollte es dort heißen Vers 20. Oder Vers 19 und 20. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, und es führt ihn jemand zurück, so wisse ihr, dass der, welcher einen Sünder von dem Irrtum seines Weges zurückführt, eine Seele vom Tod erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Das ist genau dieser Ausdruck, führt ihn jemand zurück. Und hier, und viele brachte er zurück von ihrer Missetat. Das ist wahre Seelsorge. Und solche, die zu Fall gekommen sind, auf falsche Wege gekommen sind, dass man die zurückführt. Und ihnen hilft zu einer Wiederherstellung. Und dann wird gesagt, in Vers 7 am Schluss, denn der Bote des Ewigen der Heerscharen ist er. Ich habe in der Fußnote geschrieben, hebräisch Bote ist Malach. Das ist eine Anspielung auf den Namen des Propheten. Er heißt ja Malachi auf Hebräisch. Malach heißt Bote, Malachi mein Bote. Und jetzt spricht der Prophet, der heißt mein Bote, Levi, das ist der Bote des Ewigen der Heerscharen. Es gibt noch mehr Anspielungen, noch zwei andere, wir kommen später darauf zurück. Das nur so mal vorweggenommen. Aber noch schlimmer, in Vers 8 wird gesagt, die Leviten, anstatt zu helfen, sind sie ein Problem, dass andere zu Fall kommen. Ihr aber seid abgewichen von dem Weg. Ihr habt viele zu Fall gebracht durch eure Weisung. Ihr habt gebrochen den Bund mit Levi, spricht der Ewige der Heerscharen. Man kann darin genau eine Parallele sehen zum Beispiel zur modernen Theologie. Wie viele Pfarrer, die auf diesen Abwege gekommen sind, dass sie das Wort Gottes als das inspirierte Wort Gottes leugnen, dass sie an Abdankungen predigen, es kommen sowieso alle in den Himmel und beruhigen die Leute, die eigentlich ein aufgewühltes Gewissen haben. Beruhigen sie, müsst euch keine Gedanken machen, es kommt sowieso einmal alles gut. Ja? Und das ist nur ein Beispiel unter vielen. Oder wenn den Schülern im Religionsunterricht beigebracht wurde, ja, also damit der Bibel, dass die ersten Kapitel, das sind sowieso, das sind einfach Mythen, die haben die Menschen, wie sie das früher gesehen, aufgeschrieben haben. Das hat keine Bedeutung, keine Autorität für uns. Natürlich, wir im wissenschaftlichen Zeitalter sind viel weiter, aber diese Mythen sind doch interessant. Und so wird ihnen der Glaube, der Rest von Glauben, der noch da sein könnte, wird ihnen noch geraubt. Von solchen, von denen sie meinen, das sind doch Boten des Herrn. Ja, Wo? Ja, und Gott sagt in Vers 9, und so habe ich euch zu Verachteten gemacht, ja, zu Niedrigen dem ganzen Volk. Und das erlebt man auch heute, wie dieser Berufsstand, der ist heute nicht mehr angesehen. Ja? Und wenn so bei einem Podiumsgespräch im Fernsehen eine Psychologin eingeladen wird, ein Philosoph und ein Jurist und dann noch ein Pfarrer, warum ladet man ihn ein? Ja, weil das Ganze noch ein bisschen lustig werden soll, noch irgendwo eine veraltete Meinung. Und die haben immer noch die Meinung, die bringen etwas Veraltetes. Das werden sie ja in den meisten Fällen, außer solche, die wirklich bekehrt sind und das Wort Gottes lieben. Aber die Masse ist nicht mehr so. Aber die werden nicht eingeladen, weil sie denken, jetzt wollen wir noch wissen, was Gott zu diesen Themen sagt, sondern sie sind verachtet beim Volk. Dementsprechend, wie ihr nicht bewahrt meine Wege und die Person anseht beim Gesetz. Das heißt, bei der Handhabung des Gesetzes der Bibel. Wir kommen jetzt zu drittens, Verurteilung der Mischehen und Ehescheidungen. 2, 10 bis 16. Haben wir alle nicht einen Vater? Hat nicht ein Gott uns erschaffen? Warum handeln wir treulos gegeneinander, indem wir den Bund unserer Väter mit unseren Vätern entweihen? Juda hat treulos gehandelt, ja, ein Gräuel ist verübt worden in Israel und in Jerusalem, denn entweiht hat Juda das Heiligtum des Ewigen, das er liebte, und er hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Ausrotten möge der Ewige dem Mann, der dieses tut, den Wachenden und den Antwortenden aus den Zelten Jakobs und den, der eine Opfergabe darbringt, dem Ewigen der Heerscharen. Und zweitens tut ihr dies, bedecken mit Tränen den Altar des Ewigen, mit Weinen und mit Seufzen, weil nicht mehr ist Zuwendung zur Opfergabe und Annahme von Wohlgefälligem aus eurer Hand. Und ihr sagt, warum? Darum, weil der Ewige Zeuge ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast. Obwohl sie doch deine Genossin ist, ja, die Frau deines Bundes. Doch hat nicht einer sie gemacht, und sein war der Überrest des Geistes. Und was sucht der eine? Samen Gottes! So hütet euch in eurem Geist und gegen die Frau deiner Jugend. Man soll nicht treulos handeln. Denn ich hasse Scheidung, spricht der Ewige, der Gott Israels. Aber er bedeckt mit Gewalttat sein Gewand, spricht der Ewige, der Heerscharen. Und so hütet euch in eurem Geist und handelt nicht treulos. Also in Vers 10 haben wir das Gebet, das Malachi ausspricht für diejenigen, die wirklich zur Erkenntnis kommen unter dem Volk, dass etwas gar nicht gut ist. Und sie fragen sich, warum handeln wir treulos gegeneinander, indem wir den Bund mit unseren Vätern entweihen? Jetzt haben wir vorhin von dem Bund mit Levi gehört. Und jetzt lesen wir von dem Bund mit unseren Vätern. Das ist der Bund vom Sinai, den Gott mit dem ganzen Volk Israel geschlossen hatte. Und dieser Bund wurde gebrochen, indem man eben Gott untreu geworden ist, seinem Wort untreu geworden ist. Und diese Untreue im Bund mit Gott kommt da jetzt zum Ausdruck, dass viele eben die Ehe gebrochen haben, den Bund mit der Ehefrau. Das ist ein ganz schöner Ausdruck in Vers 14. Da wird die Ehefrau genannt, dritte Verszeile, die Frau deiner Jugend. Also das ist die Frau, die du in deiner jungen Zeit deines Lebens genommen hast. Und dann wird sie genannt deine Genossin. Ich habe noch in der Fußnote erklärt, dieses Wort Genossin heißt auch die Verbundene, ganz wörtlich. Die, mit der du verbunden bist in allen Bereichen deines Lebens. Oder die Gefährtin oder die Freundin. Ich meine, wenn man heute den Ausdruck Freundin braucht, dann ist das genau das Gegenteil von Ehefrau. Weil wenn jemand spricht, meine Freundin hat gesagt, dann meint er eben nicht seine Ehefrau. Aber eigentlich sollte es normal sein, dass man von seiner Frau spricht als meine Freundin. Im Hohen Lied wird die Ehefrau, es geht dort um ein geheiratetes Ehepaar, Salomon Sulamit, die Hochzeit wird ja auch schon in Kapitel 3 beschrieben. Ein jung verheiratetes Ehepaar, und wie oft nennt er sie meine Freundin? Ja, eine Ehe sollte eine Freundschaft sein, aber lebenslang zwischen einem Mann und seiner Frau. Die Frau deiner Jugend, deine Genossin. Und noch ein dritter Name, eine Verszeile weiter. Schluss von Vers 14. Ja, die Frau deines Bundes. Das ist die Frau, mit der du einen Bund geschlossen hast. Das ist eben nicht die Partnerin. Einfach so. Sondern, wenn schon, die Ehepartnerin, mit der man einen Bund geschlossen hat. Ich habe schon erwähnt, Johannes 4, wo der Herr Jesus dieser Samariterin, die fünfmal verheiratet war, gesagt hatte, fünf Männer hast du gehabt. Er hat fünfmal einen Ehebund geschlossen. Aber dann mit der sechsten Person war das nur noch eine Beziehung. Und so sagt der Herr, recht hast du gesagt, ich habe keinen Mann. Denn der Mann, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Also natürlich hatte Israel nicht ein Standesamt, wie das in der Schweiz ist. Wie die Ehe geschlossen wird, das ist von Land zu Land verschieden. Wenn ich eine Trauung halte, ist es mir eigentlich wichtig, dem Brautpaar zu sagen, dass jetzt nicht die Ehe geschlossen wird. Die Ehe haben sie bereits geschlossen vor dem Standesamt. Dort wurde der Bund vollzogen. In der Schweiz kann ein Prediger keine Ehe vollziehen. In Kanada kann er das. Da kann man das Kontingent bekommen von der Regierung und dann kann man im Namen der Regierung den Ehebund offiziell vollziehen. In der Schweiz ist das nicht so und wir müssen uns natürlich der Regierung unterstellen, wie Römer 13 sagt. Jede Seele unterwerfe sich den obrigkeitlichen Gewalten. So ist also die Traufeier ist einfach die Segensfeier, kann man sagen, wo ein bereits verheiratetes junges Ehepaar vor den Herrn gebracht wird und ihr gemeinsamer Lebensweg. Aber der Bund vor dem Standesamt gilt. In Israel war das wieder anders, aber es war so, im alten Israel, im Alten Testament, dass da musste jemand als Zeuge die Ehe schließen und dann haben wir einen schriftlichen Vertrag geschlossen und diese Verbindung war dann öffentlich-rechtlich. Das heißt also, in 5. Mose 22 zum Beispiel wird der Fall beschrieben, jemand hat eine Frau geheiratet und nach der Heirat bringt er ein böses Gerücht über sie aus und sagt, die Frau war gar nicht als Jungfrau in die Ehe gekommen. Wenn er das macht und sie so verleumdet, dann muss das vor die Ältesten der Stadt gebracht werden und die müssen der Sache nachgehen. Das heißt also, die Ehe war nicht eine private Angelegenheit, sondern das war öffentlich-rechtlich. Wenn da irgendetwas in Frage gestellt wurde, musste das vor das Ortsgericht, vor die Ältesten der Stadt gebracht werden. Also Ehe ist nicht eine Privatsache, sondern eine öffentlich-rechtliche Sache. Und darum wird hier gesprochen über die Frau deines Bundes. Ich habe unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten auf Seite 1, der letzte Punkt, hingewiesen. Vier verschiedene Bündnisse in Malachi. Zuerst der Bund mit dem Priesterstamm Levi. Und dazu habe ich verschiedene wichtige Stellen aufgeführt. Dann der Bund mit Israel vom Sinai. Malachi 2, Vers 10. Und auch da wichtige Stellen aus 2. Mose. Dann drittens der Ehebund. Malachi 2, Vers 14. Und dann habe ich verwiesen auf Hesekiel 16, Vers 8, wo Gott Jerusalem beschreibt als eine Frau, die er geheiratet hat. Und es heißt dort, ich trat mit dir in einen Bund. Auch da wird die Verheiratung als ein Bund bezeichnet. Das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit, um klar die Dinge ganz klar zu unterscheiden. Und jeglicher Geschlechtsverkehr außerhalb dieses Bundes wird im Alten und im Neuen Testament bezeichnet als Hurerei. Nur ganz kurz, das ist ja nicht unser Thema, aber damit man das wirklich auch belegen kann. Es gibt immer wieder junge Leute, die sagen dann manchmal, ja, jetzt bitte, wo steht das? Ja, ihr wisst ja selber nicht, wo das steht. Und darum ist es wichtig, dass man die Munition zur Hand hat und sofort das auch belegen kann, hieb- und stichfest. Ich verweise dann zum Beispiel auf 5. Mose 22, 13 bis 21. Da geht es um diesen Fall, ein Mann hat geheiratet und er hasst seine Frau und bringt böse Sachen aus und sagt, die war keine Jungfrau, als sie in die Ehe kam. Das wird untersucht und wenn eindeutig bewiesen werden kann, dass das Gerücht wahr gewesen ist, dann steht in Vers 21, so sollen sie die junge Frau hinausführen an den Eingang des Hauses ihres Vaters und die Männer ihrer Stadt sollen sie steinigen, dass sie sterbe, weil sie eine Schandtat in Israel verübt hat, zu Huren im Haus ihres Vaters. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte hinwegschaffen. Also hier wird der Ausdruck hebräisch Sana gebraucht, Hurerei treiben, einfach wegen der Tatsache, sie war keine Jungfrau, als sie in die Ehe ging. Und in der griechischen Übersetzung wurde dieses Wort Sana mit dem entsprechenden Wort für Hurerei im Neuen Testament übersetzt. Und so bei jeder Stelle im Neuen Testament, wo Hurerei steht, meint das einfach Geschlechtsverkehr außerhalb des Ehebundes. Und es ist so schwer beurteilt, wenn wir lesen in Kolosser 3, Vers 5, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Hurerei, das ist Pornaya, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, welche Götzendienst ist. Um welche Dinge willen der Zorn Gottes kommt über die Söhne des Ungehorsams, unter welchen auch ihr einst gewandelt habt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Also er sagt, diese Dinge waren da in eurem alten Leben vor der Bekehrung. Aber das sind Dinge, wegen diesen Dingen wird einmal der Zorn Gottes über diese Welt kommen. Und Nummer eins ist genau dieser Ausdruck von Aja. Und dann gibt es auch Vorstufen dazu. Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust. Aber Nummer eins ist eben dieser Ausdruck. Und so kann man das jungen Leuten ganz klar von der Schrift, der Heiligen Schrift hier belegen. Und das ist dann wirklich auch eine Hilfe, um in dieser Gesellschaft, die so abgefallen ist, in all diesen moralischen Fragen eben zu bestehen und wirklich Überzeugung zu haben. Das steht in der Bibel so. Ja, also so gehen wir zurück zu Malachi. Es geht um die Frau deiner Jugend, deine Genossin, die Frau deines Bundes. Und Gott wirft nun vor, dass in dieser Sache Untreue begangen wurde. Und zwar wird ganz allgemein gesagt, Vers 11, Juda hat treulos gehandelt. Ja, ein Gräuel ist verübt worden in Israel und in Jerusalem. Und zwar geht es um zwei Dinge. Heiraten von götzendienerischen Frauen, Vers 11 am Schluss, und er hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Und das zweite ist dann, die Frau war zwar eine, die zum Volk Gottes gehörte, die Frau deiner Jugend, aber man hat Untreue an ihr begangen. Diese zwei Dinge werden hier ins Visier genommen. Neutestamentlich haben wir auch eine ganz klare Aussage zu dem, die Tochter eines fremden Gottes heiraten. 2. Korinther 6, Vers 14. Sein Befehl, seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Das ungleiche Joch ist in der Landwirtschaft folgendes, man jocht einen Esel zum Beispiel und ein Rind zusammen und die sollen pflügen. Das geht aber nicht gut, weil die einen unterschiedlichen Schritt haben. Die gehören nicht in eine Zweierbeziehung. Ja? Und so wird die Verbindung mit einem Ungläubigen und zwischen Ungläubig und Gläubig wird hier beschrieben mit ungleichem Joch. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Das ist der Teufel. Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Also, da wird ganz klar befohlen, das geht nicht. Das ist also nicht nur alttestamentlich, sondern auch neutestamentlich. Und hier wird sehr hart geurteilt, Vers 12, ausrotten möge der Ewige den Mann, der dieses tut, den Wachenden und den Antwortenden aus den Zelten Jakobs. Der Wachende ist der, der nichts sagt, und der, der Antwort gibt, das ist einer, der etwas sagt. Das heißt einfach jeden. Und dann wird gesagt, und jetzt kommt ihr da vor Gott zum Altar und ihr weint und seid so traurig, dass Gott eure Opfer nicht will. Kann ich doch nicht annehmen, wenn ihr so lebt. Eben mit Ungläubigen heiratet und wenn ihr Ehebruch begeht. Und auch da wieder, sie realisieren nicht, was los ist, Vers 14. Und ihr sagt, warum? Und Gott antwortet, darum, weil der ewige Zeuge ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend. Da sehen wir also, wenn jemand eine Frau heiratet, Gott ist Zeuge. Man nimmt ja Trauzeugen, oder? Als menschliche Zeugen. Aber jeder Eheschluss ist ein Bundesschluss vor Gott. Übrigens, ob man das ungläubig tut oder nicht. Ja, sonst wären ja die Ehen von Menschen, die von Ehepaaren, die zum Glauben kommen, wären ja plötzlich nicht mehr gültig. Wenn man sagt, ja, die haben das Ungläubige geheiratet, das gilt nicht mehr. Nein. Die Ehe ist eine Einrichtung für diese Erde. Die hat nichts damit zu tun, ob wir bekehrt sind oder nicht bekehrt sind. Die hat damit zu tun, ob wir Menschen sind oder nicht. Und wenn Menschen heiraten, dann gilt dieser Bund für das Leben auf der Erde. Aber wenn ein Ehepaar gläubig wird, dann kommen ganz neue Aspekte in das Eheleben hinein. Also der ewige Zeuge zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast. Obwohl sie doch deine Genossin ist, ja, die Frau deines Bundes. Und dann wird eben hingewiesen, wer ist der Urheber von all dem? Vers 15. Doch hat nicht einer sie gemacht. Oder einer gemacht. Das heißt, es ist nicht ein Gott da, der eben die Ehefrau gemacht hat, die Ehe gestiftet hat. Er hat Adam und Eva erschaffen und damit die Ehe eingeführt als ein Mann und eine Frau fürs ganze Leben. Und dann wird gesagt, und sein war der Überrest des Geistes. Der Überrest, von dem werden wir gleich noch mehr hören, das ist die treue Minderheit im jüdischen Volk, die dem Herrn auch in diesem Abfall nachfolgen wollte. Und die werden durch den Geist Gottes geleitet. Also Gott gehört der Überrest, der treu ist, der Überrest des Geistes. Und was sucht dieser eine Gott? Samen Gottes. Er möchte, dass in Israel Männer und Frauen heiraten und dass ihre Nachkommen auch für den Herrn, dem Herrn geweiht werden, dass sie als Samen Gottes gezählt werden können. Und dann kommt eben wieder die Warnung, so hütet euch in eurem Geist. Also das Ganze beginnt ja im Denken. Da fängt es ja an, bis es dann später zur Tat kommen kann. So hütet euch in eurem Geist. Und gegen, jetzt wird wieder der Ausdruck von Vers 14 aufgenommen, die Frau deines Bundes, die Frau deiner Jugend, meine ich. Und gegen die Frau deiner Jugend, man soll nicht treulos handeln. Das gilt für jeden. Und dann sagt Gott so klar, und das ist ein ganz aktuelles Wort für heute, denn ich hasse Scheidung. spricht der ewige, der Gott Israels. Scheidung oder Entlassung. Natürlich, der Herr Jesus erklärt in Matthäus 5, Vers 32, es gibt eine Ausnahme für Scheidung, die vor Gott als Grund zur Scheidung gilt. Das ist Matthäus 5, Vers 31. Es ist aber gesagt, wer irgend seine Frau entlassen wird, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer irgendeine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass sie Ehebruch begeht. Und wer irgendeine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Das Gleiche wird in Matthäus 19 nochmals gesagt. Außer aufgrund von Hurerei. Es war so, im Judentum damals, es gab bei den Pharisäern zwei Schulen. Die Schule von Hillel, das war der Großvater von Gamaliel, dem Lehrer von Paulus. Hillel, und es gab die Schule von Schammai. Und die hatten unterschiedliche Auslegungen über 5. Mose 24. Wenn ein Mann an seiner Frau etwas Schamwürdiges findet und er entlässt sie, soll er ihr einen Scheidebrief geben. Und da hat die Schule von Hillel gesagt, ja, etwas Schamwürdiges ist zum Beispiel, wenn die Frau das Essen verbrennt. Das ist also ein Scheidungsgrund. Und Schammai hat gesagt, nein, das ist falsch. Etwas Schamwürdiges meint vollzogener Ehebruch. Also Hurerei, vollzogen. Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Und der Herr Jesus bestätigt die Auffassung der Schule von Schammai als die richtige Auslegung. Und darum sagt er, außer aufgrund von Hurerei. Und wenn aber jemand, und das war im Judentum dann üblich, aus irgendwelchen Gründen die Frau entließ, dann war vor Gott diese Entlassung nicht gültig. Dann war vor Gott der Bund nicht aufgelöst. Und darum, wer dann eine Entlassene heiratet, die eben wegen dem verbrannten Essen oder sonst etwas entlassen war, wenn er dann die heiratete, ja, dann beging er Ehebruch. Oder wenn jemand seine Frau entließ wegen dem verbrannten Essen und die denkt, ja gut, jetzt bin ich frei, jetzt bin ich ja geschieden, jetzt kann ich wieder einen heiraten. Darum sagt der Herr, wer seine Frau entlässt, macht, dass sie Ehebruch begeht. Weil sie meint, jetzt bin ich frei, um wieder zu heiraten. Die Ausnahmeklausel ist, außer aufgrund von Hurerei. Und in 1. Korinther 7, dort behandelt der Apostel Paulus dieses Problem um Scheidung und Ehe und Ehelosigkeit. Dort ist es wichtig zu beachten, die Korinther haben dem Apostel Paulus ganz bestimmte Fragen geschrieben. Sagt er auch in Kapitel 7, 1. Und auf diese Fragen und ganz konkreten Fällen geht er dort ein. Also während hier Matthäus 5 die Aussage generell ist, ist sie in 1. Korinther 7 ganz spezifisch. Zum Beispiel spricht der Herr dann, spricht Paulus dort von einer Frau, die ehelos ist, und dann sagt er, sie soll so bleiben oder sich mit dem Mann versöhnen. Aber da wird jetzt uns nicht noch erklärt, ja, wieso war die geschieden? War das aufgrund von Unzucht oder war das aufgrund von irgendeinem Fall? Darum kann man die Stelle dort nicht generalisieren, weil es auf ganz bestimmte Fälle zugeschnitten ist. Aber hier, Matthäus 5, sagt der Herr, es gibt diese Ausnahme. Warum? Weil Ehebruch, vollzogener Ehebruch, ist eigentlich ein Frontalangriff auf den Ehebund. Und es ist so schlimm, dass Gott eben sagt in Vers 16, dritte Verszeile, aber er, gemeint ist der untreue Ehemann, der die Scheidung durchdrückt, aber er bedeckt mit Gewalttat sein Gewand, spricht der Ewige der Heerscharen. Hier wird diese Untreue des untreuen Mannes wird hier Gewalttat genannt. Und das ist schon ein interessanter Ausdruck. Ich war beeindruckt, wir hatten vor kurzem im Bibelkreis dieses Thema, und dann hat eine Schwester gesagt, ja, heute spricht man so oft von von Gewalt und so. Aber wenn ein Mann Ehebruch begeht, auf der Geschäftsreise oder so, da sagt man, das ist so, das wird heute so gemacht in unserer Gesellschaft. Aber, also das sage nicht ich, das sagte dieser, also wenn mir mein Mann eine schlägt, ich möchte das lieber, als dass er mir untreu wird. Weil das ist eine so tiefe Verletzung. Es ist eine Gewalttat an der Ehefrau. Und darum wird das auch hier so genannt. Der Ehebrecher, der kann sein Kleid, besudelt er quasi mit Blut, oder? Er bedeckt mit Gewalttat sein Gewand, spricht der Ewige der Heerscharen. Und so hütet euch in eurem Geist. Wieder. Es beginnt im Denken. Da müssen wir die Sachen ordnen. Und dann kann der Herr auch eben Gnade geben, um das umzusetzen, um ein treues Eheleben zu führen. Und handelt nicht treulos. Auch da wird wieder zurück Bezug genommen auf Vers 15 am Schluss. Man soll nicht treulos handeln. Also sehr, sehr aktuell, was wir hier vor uns finden. Und wenn man denkt, in unserer Gesellschaft in der Schweiz wird jetzt 52% aller Ehen werden aufgelöst. Das ist unglaublich. Wenn man denkt, wie das noch war Anfang des 20. Jahrhunderts, wie wenig Ehescheidungen es gab. Und jetzt ist es so normal geworden. Und wenn wir sehen, was jetzt geschehen ist in den christlichen Gemeinden, das ist Horror. Was plötzlich möglich wird, was noch vor 3-4 Jahrzehnten nicht denkbar war. Aber die Zeit Malachis ist wirklich ein Spiegel unserer Zeit heute. Aber jetzt gehen wir weiter zur Verheißungsbotschaft. Römisch 2. Und da haben wir als ersten Abschnitt das Läuterungsgericht 2, Vers 17 bis 3, 6. Ihr habt dem Ewigen Mühe bereitet mit euren Worten. Und ihr sagt, womit haben wir Mühe bereitet? Damit, dass ihr sagt, jeder Übeltäter ist gut in den Augen des Ewigen. Und an ihnen hat er gefallen. Und wo ist der Gott des Gerichts? Also die haben gesagt, es kommt gar nicht darauf an, wie man lebt. Das ist Gott gar nicht so wichtig. Und ein Gott, der richtet. Das ist doch keine Botschaft mehr heute. Man darf über den Gott der Liebe sprechen, aber über den Gott des Gerichts, das ist schon irgendwie anstößig, der will doch eine Angst machen, oder? Aber es ist genau dieses Denken, wo ist der Gott des Gerichts? Und jetzt antwortet Gott in Kapitel 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, um zu bereiten den Weg vor mir her. Dieser Vers wird aufgenommen im Neuen Testament, zum Beispiel Markus 1, Vers 1, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, Sohnes Gottes, wie geschrieben steht. Und dann haben wir den Ausdruck, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Und auch in Parallelstellen haben wir diese Stelle bezogen auf Johannes den Täufer. Er ist dieser Bote vor dem Angesicht des Messias her. Also hier spricht der Herr Jesus im letzten Buch des Alten Testaments. Siehe, ich sende meinen Boten, auf Hebräisch Malachi. Malachi. Also Malachi war ein Bild als letzter Prophet des Alten Testaments von diesem Prophet, der am Schluss der 400 Jahre des Schweigens kommen sollte, um den Messias einzuführen. Siehe, ich sende meinen Boten, um zu bereiten den Weg vor mir her. Und so musste Johannes der Täufer Buße predigen in der Wüste und alle, die Buße getan hatten, wurden von ihm getauft. Und jetzt spricht ein anderer und plötzlich wird er kommen zu seinem Tempel, der Herr, den ihr sucht, der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Ewige der Heerscharen. Plötzlich ist es soweit. Und tatsächlich, der Herr Jesus wurde plötzlich geboren in einer Nacht in Bethlehem. Die meisten ahnten nichts davon. Die Hirten auf dem Feld erfuhren von dem Engel und fanden auch den Messias. Und etwas mehr als einen Monat später kamen Maria und Josef mit dem Kind, um das Opfer für die Mutter wegen der Entbindung nach 3. Mose 12 darzubringen. Und dann auch, um den Erstgeborenen zu lösen, auszulösen. Und so kam er plötzlich in den Tempel. Also der Messias musste kommen zu Tempelzeiten. Diese Prophetie konnte nie erfüllt werden seit dem Jahr 70 bis heute. Denn es gab keinen Tempel mehr. Aber im Judentum sind in dieser Zeit ungefähr 50 falsche Messiasse aufgetreten. Das ist unglaublich. Aber die kamen alle nicht mehr zu Tempelzeiten. Plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Herr Jesus kam später immer wieder zum Tempel, als Zwölfjähriger und dann jedes Jahr. Zu den großen Festen und sogar mehr. Und wir finden so viele Stellen in den Evangelien, wo der Herr Jesus im Tempel gepredigt hat. Der Messias im Tempel, da haben wir ihn. Er wird genannt der Herr, der Bote des Bundes, hebräisch Malach. Wieder, ein Malachi ist also ein Vorbild auf den Messias hin, so wie David ein Vorbild war auf den Messias. Oder Isaak, der geopferte Sohn. Und viele Vorbilder haben wir im Alten Testament. Aber auch dieser letzte Prophet war ein Vorbild auf den Messias hin. Der Bote des Bundes. Welcher Bund? Das ist jetzt der neue Bund, den er stiften sollte in seinem Blut. Der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Ewige der Heerscharen. Aber jetzt wird's ernst. Und wer kann aushalten den Tag seines Kommens? Und wer ist es, der bestehen kann bei seiner Erscheinung? Denn er wird sein wie das Feuer des Schmelzers und wie das Laugensalz der Walker. Und er wird da sitzen, indem er schmelzt, indem er reinigt das Silber. Und er wird reinigen die Söhne Levis. Ja, er wird sie läutern wie das Gold, wie das Silber, so dass sie sein werden dem Ewigen. Darbringer von Opfergaben in Gerechtigkeit. Und so wird angenehm sein dem Ewigen die Opfergabe Judas und Jerusalems, wie in den Tagen der Urzeit, wie in den Jahren der Vorzeit. Und ich werde euch nahen zum Gericht und ich werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer. Oder Fußnote erklärt, man kann das auch übersetzen mit Okkultisten, Esoteriker. Und zweitens, und gegen die Ehebrecher und gegen die, welche zum Trug schwören und gegen die, welche runterdrücken den Lohn des Tagelöhners, der Witwe und der Weise und gegen die, welche den Fremden unterdrücken und vor mir keine Ehrfurcht haben. 6 Sünden. Spricht der Ewige der Heerscharen. Denn ich, der Ewige, ändere mich nicht. Und ihr Söhne Jakobs, ihr werdet nicht vergehen. Also, hier wird das erste und das zweite Kommen des Messias zusammengefasst. Und das geschieht an vielen Stellen in der Bibel, im Alten Testament. Das Kommen des Erlösers und das Kommen des Richters wird als eine Einheit gesehen. Weil es derselbe Messias ist. Aber viele Stellen machen doch klar, dass er zuerst leiden sollte und dann als Herrscher kommen sollte. Man kann sogar aus dem Alten Testament unterscheiden, wenn er kommt als der Leidende, in der Folge wird das jüdische Volk zerstreut werden unter alle Völker. Und wenn er kommt als der Richter der Welt, vor seinem Kommen wird das jüdische Volk gesammelt aus aller Welt zurück ins Land der Väter. Aber hier wird das gerade zusammen behandelt und hier wird der Messias auch beschrieben als der kommende Richter, der sein Volk durch schwere Nöte hindurchführt, so wie man Gold und Silber im Ofen läutert. Man kann dazu lesen, Sacharja 13, Vers 8, da wird die Drangsalszeit beschrieben, diese 3,5 Jahre vor dem Kommen des Herrn Jesus als König und Richter der Welt. Und da heißt es, dass Gott 2/3 im Land umkommen lassen wird. Aber 1/3 wird im Feuer der Not geläutert werden wie Gold und Silber und schließlich von Gott als sein Volk anerkannt werden. Ja, Kapitel 3, Vers 6, denn ich, der Ewige, ändere mich nicht. Ewiger, im Hebräischen Yahweh, heißt ja der Seiende, der Unwandelbare. Und hier wird der Name gerade nochmal erklärt. Ich, der Ewige, bleibe immer derselbe. Jesus Christus ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8. Denn er ist der Ewige. Und dann kommt die Verheißung, und ihr Söhne Jakobs, ihr werdet nicht vergehen. Ich habe noch in der Fußnote geschrieben, oder ihr werdet nicht vernichtet werden. Das entspricht dem, was der Herr Jesus in Matthäus 24, 34 sagt. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dieses alles erfüllt ist. Das will dort nicht bedeuten, diese Generation, sondern dieses Volk, das jüdische Volk wird nicht untergehen, nicht vernichtet werden, trotz all der Verfolgungen, bis der Jesus wiederkommt als der König. Das ist also diese Zusage schon alttestamentlich. Ihr werdet nicht vergehen, obwohl Gott sein Volk durch große Nöte hindurchführt. Nun kommen wir zu zweitens, der Segen des Zehnten, 3, 7 bis 12. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr abgewichen von meinen Satzungen und habt sie nicht bewahrt. Kehrt um zu mir, und so werde ich umkehren zu euch, spricht der Ewige der Heerscharen. Aber ihr sagt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, dass ihr mich beraubt? Und ihr sagt, worin haben wir dich beraubt? In dem Zehnten und in dem Hebopfer. Nicht wahr? Im Gesetz hat Gott gesagt, der Zehnte soll abgegeben werden für den Stamm Levi. Aber in dieser Zeit haben sie das unterlassen. Das ist Gott berauben, dieser Unterlassung. Und dann Vers 9, mit dem Fluch seid ihr verflucht. Und doch beraubt ihr mich, die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten zum Haus des Schatzes, damit Speise in meinem Hause sei, das heißt im Tempel. Und prüft mich doch darin, spricht der Ewige der Heerscharen, ob ich euch nicht öffnen werde, die Fenster des Himmels, und ich euch ausschütten werde, den Segen bis zum nicht mehr genügen. Das ist ganz wörtlich übersetzt. Aber in der Fußnote habe ich erklärt, den Segen ausschütten bis zum nicht mehr genügen. Das heißt, bis eure Gefäße nicht mehr genügen, um den Segen aufzunehmen. Und ich werde für euch schelten, den Abfresser, das ist Heuschreckenplage, dass er euch nicht verderbe, die Frucht des Erdbodens, und dass für euch nicht unfruchtbar sei der Weinstock auf dem Feld, spricht der Ewige der Heerscharen. Und so werden euch glückselig preisen alle Nationen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Ewige der Heerscharen. Also in diesem Abschnitt wird klar gemacht, wer bereit ist, dem Herrn zu geben, der darf auch rechnen, dass der Herr bereit ist, zu helfen von seiner Seite her. Wie die Witwe im Tempel, die der Herr Jesus beobachtet hat, wie sie gegeben hat, weil sie vertraute, dass der Herr auch für sie sorgen wird. Und so sagt 2. Korinther 9, Vers 7, ohne Prozentangabe, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Nicht aus Zwang, nicht aus Verdruss, heißt es dort. Jetzt kommen wir zu drittens, der Tag des Herrn. Das ist in der Bibel immer der Gerichtstag über die ganze Welt. Zephania 1 zum Beispiel, wenn man das mal durchliest, dann weiß man, was der Tag des Herrn ist. Und viele andere Stellen. Trotzig sind gegen mich, sollte es heißen, gegen mich gewesen eure Worte, spricht der Ewige der Heerscharen. Und ihr sagt, was haben wir untereinander gegen dich beredet? Ihr sagt, vergeblich ist es Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir seine Dienstanordnung beobachten? Und dass wir mit Trauermiene einhergehen vor dem Angesicht des Ewigen der Heerscharen. Und nun sind wir solche, die rotzfreche, glückselig preisen. Nicht allein sind die Täter der Gesetzlosigkeit aufgebaut worden, sondern sie haben auch Gott versucht und sind entronnen. Da beredeten sich miteinander, die den Ewigen fürchten. Einer mit dem anderen. Und es horchte der Ewige, ja, er hörte. Und es wurde ein Gedenkbuch geschrieben vor seinem Angesicht für die, die den Ewigen fürchten. Ja, für die, die über seinen Namen nachdenken. Und sie werden mir sein, spricht der Ewige der Heerscharen, an dem Tag, den ich mache, zum Eigentum. Und ich werde ihr schonen, wie ein Mann schont seines Sohnes, der ihm dient. Und so werdet ihr wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Mal bis hierher. Also, da wird gesagt, es lohnt sich gar nicht, Gott zu dienen. Das bringt gar nichts. Da gibt es solche, die sind rebellisch, lehnen sich gegen Gott auf. Das sind eben diese Rotzfrechen. Und man sagt, das ist ja toll, wie die leben. Und es gibt ja keinen Gott, der sie bestraft. Sondern sie haben Gott versucht und sind entronnen. Es lohnt sich gar nicht, Gott zu dienen. Es geht denen, die gottlos leben, geht es ja genauso gut wie den anderen, wenn nicht besser. Und in dieser Situation gibt es diesen Überrest, das ist eben dieser Überrest des Geistes, den wir in Kapitel 2 schon gefunden haben, die bereden sich miteinander, die den Ewigen fürchten. Und Gott hört zu und er schreibt ein Gedenkbuch auf im Himmel und verzeichnet diese Namen. Es gibt Bücher im Himmel. Ich habe auf Seite 2 oben habe ich da verschiedene Bücher der himmlischen Bibliothek erwähnt mit der Bibelstelle. Das Buch der Tränen, wo Gott die Tränen der Gläubigen notiert. Das Buch des Lebens, wo Gott alle Menschen eingeschrieben hat und sie erst löscht, wenn ihre Gnadenzeit abgelaufen ist. Dann die Bibel auf Ewigkeit im Himmel, Psalm 119, 89. Dann gibt es ein Buch des Hauses Israel in Hesekiel 13. Es gibt das Buch der Wahrheit in Daniel 10, 21. Und hier das Gedenkbuch für die Treuen, Malachi 3, Vers 16. Und dann gibt es das Buch mit den sieben Siegeln, Offenbarung 5. Das kleine geöffnete Büchlein, Offenbarung 10. Und die Bücher der Werke der Menschen, Offenbarung 20, Vers 12. Es gibt Bücher im Himmel. Gott weiß alles, aber er dokumentiert trotzdem. Und da werden diese Treuen hier verzeichnet, die in der Zeit der Not miteinander sprechen. Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass Gläubige nicht so als Einzelkämpfer leben, sondern dass diejenigen, die dem Herrn treu sein wollen, miteinander sprechen, miteinander austauschen. Und Gott gibt eine Verheißung, die Zeit wird noch kommen, wo man wieder ganz klar den Unterschied sehen wird, dass es sich lohnt, dem Herrn zu folgen. Auch heute können viele sagen, lohnt es sich? Lohnt es sich, ein treuer Christ zu sein? Aber die Zeit kommt, wo das noch klar werden wird. Und so lese ich Vers 19. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Rotzfrechen und alle Täter der Gesetzlosigkeit zu Stoppeln werden. Und verzehren wird sie der kommende Tag, spricht der ewige Heerscharen, so dass ihnen nicht übrig bleiben wird, weder Wurzel noch Zweig. Aber es wird aufgehen, euch, die ihr meinen Namen fürchtet, die Sonne der Gerechtigkeit und Heilung in ihren Flügeln. Und ihr werdet ausziehen und springen wie Stallkälber. Und ihr werdet zertreten, die Gesetzlosen, denn sie werden Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich mache, spricht der ewige Heerscharen. Das ist wieder der Tag des Herrn. Die Abrechnung wird kommen. Jetzt kann es dem Gesetzlosen, je nachdem, besser gehen, als dem, der dem Herrn nachfolgen und ihm dienen will. Man kann leiden sogar, wenn man dem Herrn treu sein will. Aber das Gericht kommt, es ist nur eine Frage der Zeit. Dieser Tag des Herrn kommt und hier wird gesagt, die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen. Ja, Jesus nennt sich ja in Johannes 8 das Licht der Welt. Er ist diese Sonne der Gerechtigkeit. Damals hat er geschienen und dann ist er weggegangen. Und so ist Finsternis gekommen, die Nacht über die Welt. In Römer 13 lesen wir am Schluss, die Nacht ist weit fortgeschritten und der Tag ist nahe. Aber noch bevor die Sonne aufgeht, wird der Morgenstern aufgehen. 2. Petrus 1, 20. Das heißt, der Jesus wird kommen für die Gemeinde. Das ist die Entrückung. Und dann kurze Zeit danach, nach der Drangsal, wird er mit allen Gläubigen, die entrückt worden sind, wird er kommen als die Sonne der Gerechtigkeit. So wird er vor der Welt sichtbar erscheinen. Wer verpasst jeweils den Aufgang der Venus am Morgen? Das wird von den wenigsten wahrgenommen, oder? Und so, die Entrückung, die kann man leicht verpassen. Aber wenn der Herr Jesus kommt, als die Sonne der Gerechtigkeit, wird die ganze Welt wissen, jetzt ist er da. Und da wird der Überrest aus Israel verglichen mit Stallkälbern. Aber wenn die Kälber lang im Stall hält und sie dann endlich wieder mal auf die Weide hinauslässt, dann beginnen die fast zu spinnen, oder? Und hüpfen herum. Und darum heißt es hier, wie Stallkälber werdet ihr zertreten, die Gesetzlosen. Israel wird in dieser Zeit am Schluss der Drangsal auch kämpfen. Das heißt, dieser treue Überrest. Und der Herr Jesus wird sie befreien. Und jetzt zum Schluss, viertens, zurück zum Wort. Ein feierliches Schlusswort zum Alten Testament. 3, 22 bis 24. Gedenkt des Gesetzes Moses, meines Knechtes, das ich ihm geboten habe auf dem Horeb an ganz Israel, Satzungen und Rechtsentscheidungen. Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, vor dem Kommen des Tages des Ewigen, des Großen und Furchtbaren. Und er wird wenden das Herz von Vätern zu Söhnen und das Herz von Söhnen zu Vätern, damit ich nicht komme und schlage das Land mit dem Bann. Also nochmals wird darauf hingewiesen, kehrt zurück zur Bibel. Das ist die Chance in der Zeit des Abfalls für eine Erneuerung. Und dann kommt die Verheißung, Elia der Prophet. Ja, wer ist das? Der Jesus sagt ganz klar in Matthäus 11, wenn ihr es annehmen wollt, Johannes der Täufer, er war Elia. Er ist dieser Elia. Genauso wie Malachi ein Hinweis war auf Johannes den Täufer, siehe, ich sende meinen Boten. So war auch Elia, dieser machtvolle Prophet, ein Bild auf Johannes den Täufer. Und Gabriel sagte in Lukas 1 zu dem Vater Zacharias, er wird in der Kraft und in dem Geist des Elia kommen. Natürlich gab es dann abergläubische Leute, die meinten, der Prophet Elia, der in den Himmel fuhr, im Wagen, der wird wiederkommen. Aber darum haben sie ja Johannes den Täufer gefragt, ich meine die Delegation aus Jerusalem, bist du der Christus, der Messias? Nein. Bist du der Prophet? Aus 5. Mose 18, Vers 10. Nein. 15 meine ich. Und dann sagen sie, bist du Elia? Und er leugnet nicht und sagt, nein. Ich bin nicht der Elia, der wieder runtergekommen ist. Aber der Jesus sagt in Matthäus 11, er ist Elia. Das heißt, dieser Elia, der so genannt wird in Malachi 3 am Schluss. Und dieser Prophet sollte kommen, noch bevor Gott einmal am Tag des Herrn das Gericht bringt über Israel. Da wird auch deutlich, es gibt zwei Kommen. Zuerst kommt der Bote vor dem Angesicht des Herrn, der alles bereitet. Und dann später kommt der Tag des Herrn. Und so sollte Johannes der Täufer Israel zur Umkehr führen. Das Herz der Väter zu den Söhnen, das Herz der Söhne zu den Vätern.